Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört Gottes Wort aus dem Propheten Daniel im 6. Kapitel, die Verse 10 bis 23. So ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem, und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Da traten sie vor den König und redeten mit ihm über das königliche Gebot. O König, hast du nicht ein Gebot erlassen, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten würde, von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König, allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden solle? Der König antwortete und sprach, das ist wahr, und das Gesetz der Meder und Perser kann niemand aufheben. Sie antworteten und sprachen vor dem König, Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, der achtet weder dich noch dein Gebot, das du erlassen hast, denn er betet dreimal am Tag. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt und war darauf bedacht, Daniel die Freiheit zu erhalten und mühte sich, bis die Sonne unterging, ihn zu erretten. Aber die Männer kamen wieder zum König gelaufen und sprachen zu ihm, »Du weißt doch, König, es ist das Gesetz der Meder und Perser, dass alle Gebote und Befehle, die der König beschlossen hat, unverändert bleiben sollen.« Da befahl der König, Daniel herzubringen. Und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Der König aber sprach zu Daniel, »Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir.« Und sie brachten einen Stein, den legten sie vor die Öffnung der Grube. Den versiegelte der König mit seinem eigenen Ring und mit dem Ring seiner Mächtigen, damit nichts anderes mit Daniel geschähe. Und der König ging weg in seinen Palast und fastete die Nacht über und ließ kein Essen vor sich bringen und konnte auch nicht schlafen. Früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zur Grube, wo die Löwen waren. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Und der König sprach zu Daniel, »Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können von den Löwen?« Daniel aber redete mit dem König. Der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, so dass sie mir kein Leid antun konnten. Denn vor ihm bin ich unschuldig, und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Der Herr segne sein Wort an unseren Herzen. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, wer krank ist, der braucht bekanntlich Medizin, damit er wieder gesund werden kann. Aber da gibt es ein Problem. Viele Medikamente, oder man könnte bestimmt sogar sagen, eigentlich alle Medikamente, haben irgendwelche Nebenwirkungen. Wirkungen, die man eigentlich nicht beabsichtigt, die aber trotzdem eintreten. Ja, manchmal kann es sogar regelrecht gefährlich sein, ein bestimmtes Präparat einzunehmen. Und deshalb fragt ja normalerweise auch der Arzt danach, ob man irgendwelche anderen Medikamente noch einnimmt oder ob irgendetwas darüber bekannt ist, dass man etwas nicht verträgt und besser nicht nehmen sollte. Ja, und dann gibt's ja auch, wenn man die Medizin in der Apotheke abholt, immer in der Packung diesen schönen sogenannten Beipackzettel, wo jede Menge Hinweise darauf stehen, wie man die Medizin einnehmen sollte und unter welchen Umständen man besser darauf verzichtet. Wenn man unseren heutigen Bibelabschnitt liest aus dem Propheten Daniel, dann könnte man sich die Frage stellen, braucht man vielleicht auch für das Beten einen solchen Beipackzettel? Daniels Gebete haben jedenfalls sehr unschöne Nebenwirkungen. Ja, für ihn wird das Beten sogar lebensgefährlich, lebensbedrohlich. Und da möchte man doch schon fragen, sollten wir nicht vielleicht lieber auf das Beten ganz verzichten, wenn das am Ende so gefährlich werden kann? Das könnte man fragen. Aber wenn wir das tun, wenn wir auf das Beten ganz verzichten, dann ist uns ja genauso wenig geholfen, wie es einem Kranken hilft, wenn er gar keine Medikamente nimmt, nur um am Ende irgendwelche Nebenwirkungen zu vermeiden. Und es ist ja doch in Wirklichkeit ganz anders. Gott hat uns doch felsenfest in der Bibel versprochen, dass er unsere Gebete hört und dass er sie sogar beantwortet. Und wir würden unseren Bibelabschnitt heute vollkommen falsch verstehen, wenn wir meinen, dass er uns in allererster Linie vor der Gefährlichkeit des Betens warnen will. Nein, unser Bibelabschnitt will uns vielmehr ganz im Gegenteil zeigen, der Vater im Himmel lässt seine Kinder nie im Stich. Wir sollen unseren Glauben vor der Welt bekennen und wir werden die Feindschaft der gottlosen Menschen erleben, aber wir erleben in den Gefahren der Welt Gottes gnädige Hilfe. Ja, wie unbeständig und unsicher das Leben sein kann, das hat der Prophet Daniel sehr, sehr deutlich und sehr, sehr oft erfahren müssen. Er ist ja noch in Israel geboren und hat seine Kindheit in Israel verbracht, aber dann als junger Mensch ist er gefangen nach Babylon verschleppt worden, als sein Heimatland von den Feinden erobert worden war. Und dort in Babel ist es ihm trotz der Umstände immer noch ganz gut ergangen. Er hat einige babylonische Könige miterlebt, er hat Karriere gemacht, er war ein erfolgreicher Politiker. Und dann am Ende in sehr hohem Alter, wie alt genau er war, das wissen wir nicht mehr, aber bestimmt schon um die 70 oder 80 Jahre alt, da hat er erleben müssen, dass das babylonische Weltreich über Nacht untergeht und wieder alles zusammenbricht und man wieder nicht mehr weiß, wie wird es jetzt weitergehen, gibt es überhaupt eine Zukunft? Und dann kommt der nächste Herrscher, ein Perser, ein persischer König, ein neues Weltreich. Und unter dem neuen König, da geht es Daniel wieder sehr, sehr gut. Der König Darius, der entdeckt seine Gaben und Fähigkeiten. Und der sieht sofort, den Daniel, den muss ich mir zunutze machen, den kann ich gut gebrauchen in meinem Weltreich. Daniel wird am Ende der Vorgesetzte der 120 Statthalter, die dieses große Weltreich für den König verwalten sollen. Tja, und dann erlässt der König eines Tages dieses merkwürdige Gesetz, das den Propheten von einem Tag auf den nächsten in eine lebensgefährliche Lage bringt. 30 Tage lang soll niemand von irgendeinem Gott oder irgendeinem Menschen etwas erbitten, außer vom König. Und wer sich widersetzt, der soll zum Tod in der Löwengrube verurteilt werden. Sehr wahrscheinlich hat der König ohne große Überlegung dem Vorschlag seiner Mächtigen zugestimmt, dieses Gesetz zu erlassen. Und ich glaube, wir können das gut verstehen. Das hat seinem Ego mächtig gestreichelt, dieser Gedanke. Es darf niemand was bitten, außer von mir. Alle müssen zu mir kommen. So gefällt uns das. Aber Daniel bringt dieses Gebot in große Not und Gefahr, denn er ist ein berufener Prophet des wahren, lebendigen Gottes. Und bis zu diesem Tag hat Daniel ein regelmäßiges Gebetsleben geführt. Das Gebet, das ist aus seinem Leben sozusagen gar nicht wegzudenken. Und ich finde es hilfreich, wenn man sich an dieser Stelle einmal versucht, etwas in den Daniel hineinzuversetzen. Und sich diese Frage zu stellen, was hätte ich denn gemacht, wenn ich an Daniels Stelle gewesen wäre? Hätte sich der Daniel das Ganze nicht wunderbar schönreden können? Ich will es mal ein bisschen versuchen. Der Daniel, der hätte denken können, was macht's denn schon, wenn ich dieses königliche Gesetz befolge? Die ganze Sache ist doch nur auf 30 Tage befristet. So lange werde ich es wohl auch schon mal ohne Gebet aushalten. Und dann kann ich doch einfach wieder anfangen, wenn die 30 Tage vorbei sind. Und ich wäre doch außerordentlich dumm, wenn ich mich der königlichen Anweisung widersetze. Dann werden die mich am Ende den Löwen zum Fraß vorwerfen. Und wer soll sich denn dann für die Interessen des jüdischen Volkes einsetzen, wenn ich nicht mehr da bin und auf den König Einfluss nehmen kann? Gott hat das doch so geführt, dass ich an diese Position gekommen bin. Gott kann doch nicht wollen, dass ich jetzt, nachdem ich diese wichtige Position habe, plötzlich einfach so von den Löwen gefressen werde. Ja, man kann sich das wunderbar alles schönreden, dass das passt. Ja, 30 Tage, so lange bete ich halt mal eben nicht. Oder der Daniel hätte ja einfach nur leise beten müssen. Das hätte ja niemand sehen können, wenn der in seinem Zimmer sitzt und einfach still und leise vor sich hin betet. Wie hätte das jemand merken sollen? Da hätte es viele Wege, viele Möglichkeiten gegeben. Aber was macht der Daniel? Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Der Daniel tut so, als wäre dieses Gesetz nie erlassen worden. Er macht genauso weiter wie bisher. Dreimal am Tag fällt er auf seine Knie, um Gott für all seine Gnade zu danken und dem Herrn in seiner Not um Hilfe zu bitten. Denn alles Schönreden kann ja nun einmal nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine Befolgung dieses Gesetzes letzten Endes einer Verleugnung des Glaubens gleich ist. Und ganz offensichtlich ist das dort in Babylon gut bekannt, dass der Daniel gläubig ist. Seine Feinde haben nämlich ganz genau gemerkt, dass wahrscheinlich seine Frömmigkeit der einzige Weg ist, wie sie den Daniel aus dem Weg räumen können. Hier geht es also nicht nur um das Beten, hier geht es auch darum, dass Daniel sich weiter zu seinem Glauben an Gott bekennt. Und da will der Daniel sich eben auch nicht damit herausreden, dass Gläubige ja zum Gehorsam gegen staatliche Gesetze aufgefordert sind. Hier geht es um ein Gesetz, das ganz klar Gottes Wort widerspricht. Und da gilt, was die Apostel dann später in einer ganz ähnlichen Lage dem jüdischen Hohen Rat einmal gesagt haben. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Im Zweifelsfall steht Gott über der Regierung. Daniels Gewissen ist an Gottes Wort gebunden. Und darum betet er weiter wie bisher und bekennt sich durch sein Handeln zu seinem Glauben an den wahren, lebendigen Gott. Ja, und wir, liebe Gemeinde, wir sind genau wie Daniel dazu aufgefordert, unseren Glauben zu bekennen. Jesus sagt, wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Und eigentlich geht es uns da ja doch viel besser als dem Daniel. Wir leben ja im Unterschied zu Daniel in einem Land, das die Religionsfreiheit in seinem Grundgesetz verankert hat. Und zumindest unter den derzeitigen Umständen geraten wir ja nicht gerade in Lebensgefahr, wenn wir für unseren Glauben Zeugnis ablegen. Aber tun wir uns nicht trotzdem oftmals sehr, sehr schwer damit? Daniel hat vor dem offenen Fenster gebetet. Und er hat selbst in dieser Lage nicht damit aufgehört. Mir fällt es schon manchmal schwer, in einem Restaurant vor dem Essen zu beten. Was werden denn dann die Leute denken? Oder wir haben Hemmungen, christliche Aufkleber ans Auto zu heften oder T-Shirts mit christlichen Inhalten zu tragen. Wir wollen ja nicht, dass unser übler Fahrstil oder unsere sonstigen Versäumnisse dazu führen, dass dann wieder über die Kirche hergezogen wird. Also lieber keinen christlichen Aufkleber ans Auto, statt den eigenen Fahrstil zu überdenken. Ja, oder wie schwer fällt es uns, mit anderen eben über Glaubensfragen zu sprechen, weil wir eben ja auch schon oft die Erfahrung gemacht haben, wie schnell das zu Streit führt. Ja, oder wie schnell man riskiert, dass der andere dann nichts mehr von einem wissen will. Und dann hält man eben lieber den Mund. Auch wenn man das Gefühl hat, eigentlich wäre das jetzt die Gelegenheit, mal etwas zu sagen. Und wie sollen denn unsere Mitmenschen Jesus kennenlernen, wenn wir nicht mit ihnen über Jesus reden? Wenn wir ihnen nicht die frohe Botschaft bringen? Ja, und das geht nun einmal nicht, ohne dass man sich dann outet, wie das heute so schön heißt. Dass man sich als Christ zu erkennen gibt. Ja, und wenn wir das tun, wenn wir unseren Glauben nicht verstecken, dann können wir eben nicht immer mit Zustimmung oder mit Applaus rechnen. Das wird uns aber auch nirgends in der Bibel versprochen, dass das so wäre. Und das hat ja eben auch der Daniel ganz anders erlebt. Dem Daniel ist das auch nicht erspart geblieben, dass man, wenn man sich bekennt, auch nicht immer nur schöne Reaktionen kriegt. Da gibt es nämlich in Babylon viele Neider unter den Fürsten und Mächtigen, die dem Daniel seine glänzende Karriere in diesem persischen Weltreich nicht gönnen. Eigentlich ist dieses ganze Gesetz ja nur durch eine Intrige zustande gekommen. Eine Intrige, die sich diese Leute ausgedacht haben, um Daniel aus dem Weg zu räumen. Sie wollen ihn loswerden. Sie mobben ihn, würden wir heute sagen. Und das tun sie wirklich nach allen Regeln der Kunst. Sie beobachten Daniel bei seinen Gebeten und dann laufen sie schnurstracks zum König, um den Daniel anzuzeigen. Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, achtet weder dich noch dein Gebot, das du erlassen hast, denn er betet dreimal am Tag. Hier lohnt es sich schon, auf die Worte zu achten, die die sagen. Nicht der mächtige Daniel, den du zum Vorgesetzten der ganzen Statthalter gemacht hast. Nein, einer der Gefangenen aus Juda. Dieser schäbige Ausländer. So reden sie über ihn. Der achtet weder dich noch dein Gebot. Siehst du das denn nicht, König? Hier hast du einen schlimmen Verräter in eine machtvolle Position gesetzt. Also wie, sie verleumden ihn, sie machen ihn schlecht, sie stacheln den König an. Und der Darius, der weiß ganz genau, wie unberechtigt diese Vorwürfe sind. Der weiß, der Daniel, der steht treu zu seinem Herrscher, auch wenn er sich diesem komischen Gesetz widersetzt. Und darum versucht interessanterweise ausgerechnet der König, der dieses Gesetz erlassen hat, den ganzen Tag lang noch den Daniel zu retten. Aber das Netz der Intrige, das zieht sich immer enger zusammen. Die Feinde, die erinnern den König, dass eine Verschonung des Propheten gar nicht in Frage kommen kann. Du weißt doch, König, es ist das Gesetz der Meder und Perser, dass alle Gebote und Befehle, die der König beschlossen hat, unverändert bleiben sollen. Ja, diese Leute, die kennen sich aus mit dem Recht und die wissen, das persische Recht für ihre Zwecke auszunutzen. Die königliche Anweisung, die darf weder aufgehoben noch verändert werden. Dem mächtigsten Mann der Welt sind die Hände gebunden. Und spätestens jetzt muss der Darius merken, was er denn da mit diesem Gesetz eigentlich angerichtet hat. Aber diese Einsicht, die kommt zu spät. Der Darius, der muss jetzt tun, was verlangt wird, wenn er nicht am Ende selber mit dem Gesetz in Konflikt kommen will. Und so gibt er schweren Herzens den Befehl zur Hinrichtung. Obwohl er ganz genau weiß, dass der Daniel eben kein Verbrecher ist, der eine solche Strafe verdient. Ja, und auch wir können eben nicht bloß mit begeisterter Zustimmung rechnen, wenn wir vor anderen für unseren Glauben Zeugnis ablegen. Jesus hat doch seinen Jüngern klipp und klar gesagt, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Jesus ist es doch selber nicht anders ergangen. Er hat den Hass, die Feindschaft der gottlosen Welt erduldet, aus Liebe zu uns, um uns ewig zu retten. Und genauso ist der Weg der Nachfolge Jesu der Weg des Kreuzes. Wir brauchen uns also gar nicht zu wundern, wenn wir den Spott oder die Feindseligkeiten von Nichtchristen zu spüren bekommen. Ja, man könnte sogar ganz anders fragen, wenn Christen keinerlei Anfeindungen erleben, ist dann alles in Ordnung? Ist dann wirklich alles richtig? Häufig liegt das nämlich nicht daran, dass die Nichtchristen jetzt ganz plötzlich die Freunde der Kirche geworden sind, sondern oftmals liegt es eben leider daran, dass Christen sich mit ihrem Denken und Verhalten so sehr angepasst haben, dass die Nichtchristen sich nicht mehr darüber ärgern. Wenn Christen wirklich Gottes Wort ernst nehmen, dann wird es unausweichlich zu Zusammenstößen kommen, weil Christen mit ihrem ganzen Leben, mit ihren Überzeugungen, mit ihrem Reden und Handeln für die Nichtchristen ein Dorn im Auge sind. Das mögen sie nicht, das lässt ihnen keine Ruhe. Ja, und trotzdem sind wir als gläubige Christen nicht einfach so der Willkür oder der Feindseligkeit unserer Mitmenschen hilflos ausgeliefert. Wir sind nämlich nicht alleine, auch wenn wir uns manchmal so fühlen. Und der Daniel, der hätte damals allen Grund gehabt, sich alleine und im Stich gelassen zu fühlen. Aber der himmlische Vater ist da und er lässt seine Kinder nicht im Stich. Und darum erleben wir gerade in solchen Gefahren Gottes gnädige Hilfe, wie unser Bibelabschnitt uns als letztes deutlich macht. Ja, der Daniel, der wird in die Löwengrube geworfen. Wahrscheinlich war das so etwas wie eine Höhle, die man noch ein bisschen bearbeitet hatte, wo es also oben eine Öffnung gab, wo man dann den Verurteilten hineingelassen hat. Und dann eine Öffnung an der Seite, da hat man dann die Löwen in diese Höhle, in diese Grube hineingelassen. Und dann wurde die mit einem Stein verschlossen, dass weder der Verurteilte noch die Löwen raus konnten. Und der König, der hat dann diesen Stein sogar noch versiegelt. Also da wurde Wachs heiß gemacht und der König, der hat dann seinen Ring da reingepresst. Und dann kamen auch noch die Fürsten und haben da ihren Ring reingepresst, damit auch ja niemand heimlich versucht, diese Höhle wieder zu öffnen und den Daniel da wieder rauszuholen. Ja, und dann geht der Darius in seinen Palast. Es ist Abend, es ist Nacht. Aber der Darius, der findet keinen Schlaf. Wie kann er auch? Er trägt die Verantwortung dafür, dass ein Unschuldiger stirbt. Da ist ja an Schlaf überhaupt nicht zu denken. Und wie froh, wie erleichtert muss der König gewesen sein, als er dann am nächsten Morgen aus der Löwengrube Daniels Stimme hört. Der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, so dass sie mir kein Leid antun konnten. Denn vor ihm bin ich unschuldig. Und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Wie wunderbar hat Daniel erlebt, dass Gott wirklich da ist, dass Gott eingreift und hilft, dass er selbst da noch helfen kann, wo niemand sonst mehr helfen kann. Gott hat einen Engel geschickt, um den Propheten vor den wilden Tieren zu beschützen, und die gefräßigen Löwen haben dem Daniel kein Haar gekrümmt. Gott hat sich also auch zu seinem geliebten Kind bekannt und öffentlich bestätigt, dass sich Daniel eben nicht der Untreue schuldig gemacht hat, die man ihm vorwirft. Ja, und dieser mächtige Gott, der will auch heute deine Gebete hören und beantworten. Und genau daran will uns der Sonntag Rogate erinnern. Der Vater im Himmel, der lässt seine Kinder nie im Stich. Ja, er bekennt sich auch heute zu uns, indem er mit seiner Macht in unser Leben eingreift. Und er schickt auch heute noch seine Engel aus, um uns in Not zu helfen oder um uns in Gefahren zu beschützen. Die Heilige Schrift sagt, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Das Problem ist nur, dass wir das oftmals gar nicht bemerken, weil wir die Engel gar nicht sehen können. Weil wir in vielen Fällen gar nicht mitbekommen, dass sie eingreifen und irgendwelche Gefahren von uns fernhalten. Wir sehen ja die Gefahren eben nicht, wenn sie von uns ferngehalten wurden. Und wir sehen die Engel nicht, die kommen und eingreifen und handeln. Aber Gott hat uns hier sein Versprechen gegeben. Und das erfüllt er. Ganz genauso wie seine Zusage, dass er unsere Gebete hört und das tun will, worum wir ihn bitten. Und was ist das eigentlich für ein großes Wunder? Denn verdient hat das doch keiner von uns. Und ich finde, das kann man doch schon daran ganz, ganz deutlich erkennen, dass wir, wenn wir ehrlich sind, eben ganz, ganz oft nicht so mutig und treu wie Daniel vertraut und bekannt haben. Zumindest ich muss das sagen. Ich wünschte, ich wäre wie Daniel, aber leider bin ich es oft nicht. Und ich glaube, das geht uns allen so. Wir sind nicht solche mutigen und treuen Bekenner. Aber auch für diese Versäumnisse hat Jesus am Kreuz sein Blut vergossen. Auch dafür dürfen und können wir Vergebung finden. Und er kann und will dann auch weiter an uns wirken und an uns arbeiten, dass wir mutiger werden, fröhlicher werden und dass wir dann auch die Kraft bekommen, um unseren Glauben vor anderen zu bekennen, statt ihn ängstlich und verzagt zu verstecken. Denken wir da nur an den Apostel Petrus. Der war auch nicht so mutig. Der hat Jesus sogar dreimal verleugnet. und hat so getan, als wenn er Jesus überhaupt nicht kennt. Aber Jesus hat ihn wieder angenommen. Er hat ihm vergeben. Und am Ende ist aus diesem feigen Jesus-Verleugner ein mutiger Jesus-Bekenner geworden. Petrus ist für seinen Herrn ins Gefängnis gegangen und wahrscheinlich ist er sogar am Ende als Märtyrer für Jesus gestorben. Und wenn Jesus das aus dem Petrus damals machen konnte, sollte er dann nicht durch den Heiligen Geist auch ein ähnliches Wunder heute an dir und an mir tun können? Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.